Neuen Mut und neue Freude wünsche ich Ihnen, weil Gott Ihnen heute Morgen begegnen will. Ist Gott für uns, wer kann dann noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Die Lieder, die wir singen, die gehören zu unserem Gottesdienst und die gehen mit Ihnen dann die ganze Woche mit. Wir wollen von diesem Lied, warum sollte ich mich denn grämen, einige Verse singen. Vom Lied 297, den ersten, den vierten Vers und dann 6, 7 und 8. 1, 4 und dann 6 bis 8. Wir wollen beten. Du barmherziger und freundlicher Herr Jesus Christus, das ist so gut, dass du jetzt das weißt und siehst, wie es in vielen von uns aussieht, wie wir oft mutlos und geschlagen sind, ohne Kraft und ohne Hoffnung. Und da kommen wir zu dir, weil du uns neue Freude und neue Zuversicht schenken kannst. Wecke unseren Glauben, gib du uns neues Feuer und lass dein Wort so in uns wirken, dass wir dir fest vertrauen. Wir bringen dir auch alle Glaubensnöte, auch alle Anfechtungen, auch alle Zweifel. Vergib uns, wo wir an dir und deinen festen und verlässlichen Zusagen zweifeln. Vergib uns, wo wir dein Wort gebrochen haben, wo wir dir untreu waren. Aber wir danken dir, dass wir von deiner Vergebung jetzt leben dürfen. Und dass du heute uns ganz neu deinen Auftrag, deinen Ruf und all das, was du uns schenken willst, groß machen willst. Wir wollen in der Stille dir alles bringen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Dafür danken wir dir. Amen. Lese aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 1. Kapitel, wo Paulus davon spricht, dass er in seinem Leben, auch als Christ, sehr viel noch von den Leiden zu tragen hat. War ungewöhnlich, die Gemeinde in Korinth, die hat geprahlt, dass sie mit Jesus viel Wunder, viel Siege erlebt. Und Paulus sagt, und ich setze daneben, dass ich in meinem Leben besonders viel von den Leiden Christi noch tragen muss. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, das ist jetzt ein entscheidender Satz, dass sie nicht überrascht sind, wenn es bei ihnen ähnlich geht. Lest nochmal, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Denn und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Der große Apostel am Ende. Und das bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank dargebracht werde. Jetzt singen wir das Lied von Hedwig von Redern, Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl, 562, alle drei Verse. Bläser euch umsetzen wollt, das ist sonst so unangenehm, wenn ihr so sitzt, die dürft auch die andere, wie es euch lieber ist, wir warten auch noch gern einen Moment. Aber wenn es euch gefällt, wunderschön. Ich lese aus dem Kapitel Römer 8 von Vers 18 bis Vers 30. Wir haben ja die letzten beiden Sonntage die ersten Verse gelesen und werden am nächsten Sonntag noch den letzten Abschnitt aus diesem Kapitel lesen. Hoffnung für die Schöpfung überschrieben und Gewissheit des Heils. Und da geht's jetzt um die Frage, die Ihnen ja auch oft gestellt wird: Wie kann Gott das zulassen? Warum gibt es so viel Leid, so viel Tränen in der Welt? Haben Sie versucht, schon mit Ihren weisen Erklärungen eine Antwort darauf zu geben? Es gibt nur die, die Paulus hier gibt in Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen wird gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Er gibt überhaupt keine Erklärung fürs Leiden. Die Warum-Frage können Sie nicht beantworten. Er sagt nur, es ist unvergleichlich gegenüber dem, was wir einmal in der Herrlichkeit erfahren. Und das ist die einzige Antwort. Vertröstung. Aber eine echte. Gott sei Dank keine materielle Lösung dieser Welt, die doch vergeht. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung, das ist die ganze Welt, der ganze Kosmos, wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, als erste Rate. Wir seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und es steht jetzt in dem ganzen Zusammenhang dieser schweren Weltleiden. Das muss zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, der Prototyp für viele andere. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber auch berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. In den letzten Jahren ist das Land als Reiseland ein wenig zurückgerückt, wegen der dauernden Bürgerkriege, das ist der Libanon. Und dort liegt der größte von Menschen je behauene Stein, wo die Hisbollah, jene Terrororganisation, ihr Hauptquartier hat in Baalbek, hat man ihn aus der Erde ausgegraben, einen riesen Steinblock, so etwa 4 auf 5 Meter, aber das Ganze über 21 Meter lang. Und wenn man da davor steht, muss man sagen, wie haben die vor 2000 Jahren solch einen Stein, das kann man ausrechnen, mit 1000 Tonnen bewegt. Die hatten doch keine Traktoren, keine Maschinen, keine Kranen, kein Dynamit. Ganz einfach, mit den natürlichen Mitteln der Hebelkraft. Ein Flaschenzug. Solch eine Riesenlast bewegt. Da wollte man sagen, sowas bräuchte man im täglichen Leben. Wenn man solche schweren Lasten oft zu tragen hat. Und man spürt, meine Kraft reicht nicht. Wenn ich sie so jetzt sehe, durch die Reihen durch, und ich weiß, wie viel Lasten auf ihnen liegen. Und wir fühlen uns auch sehr hilflos, wenn wir ihnen Mut zusprechen wollen. Manchmal kriegen wir gar kein Wort über die Lippen, weil wir sagen, angesichts dieser schweren Last, wir können das auch nicht bewegen, das liegt in ihrem Leben drin wie so ein riesiger Felskoloss. Aber es gibt einen Hebel, mit dem sie alles hochkriegen, alles. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der Blick auf Jesus Christus, der hebelt jede noch so schwere Last aus. Das ist wichtig. Darüber möchte ich heute zu Ihnen reden. Es gibt ja manche Leute, die reden immer wieder uns vor und sagen, wenn du Christ bist, hast du keine Probleme mehr. Da gibt es keine Krankheit mehr, wenn du richtig glaubst, wie die Leute meinen. Dann gibt es keine Schwierigkeiten mehr, keine wirtschaftlichen Probleme mehr, dann löst sich alles. Dann hast du Geld, dann hast du Gesundheit, bis zur letzten Minute deines Lebens überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Dass das nicht in der Bibel steht, das müsste eigentlich jeder merken. Aber das Schlimme ist bei denen, die so reden, dass sie sich um das Schönste im Glauben betrügen und um das Wichtigste, nämlich wir müssen dauernd uns mit diesen Lasten auseinandersetzen. Natürlich liegen sie in unserem Leben. Schwere Lasten, untragbare Lasten. Man kann nicht einfach sagen, sie sind nicht da. Aber das ist ein Erleben, wenn man merkt, man kann im Glauben diese schweren Lasten bewegen. Man kann sie überwinden, man kann sie auf die Seite bringen, man kann drüber wegkommen. Das zeigt uns die Bibel, das Evangelium auf vielfache Weise. Und darum wollen wir das heute Morgen auch ein wenig lernen. Ich möchte zuerst als Überschrift, so als Merksatz mal formulieren, die Leiden sind unser Bewährungsfeld. Die Leiden sind unser Bewährungsfeld. Wahrscheinlich können Sie sich jetzt auch ein wenig vergegenwärtigen. Wir wollen also uns das recht konkret vorstellen und denken jetzt einmal an Menschen, die wir kennen, die schwer leiden. Da gibt es ja Leiden, die auch über Christen kommen. Das hätte man früher gar nicht gedacht, dass Menschen so schwer durch müssen. Ob das Schmerzen sind, ob das Böses ist, das einem widerfährt, ob das Enttäuschung mit Menschen ist, das ist so unheimlich. Und wenn man das miterlebt und mit sich drunter stellt, dann muss man sagen, Leiden ist so dunkel, so rätselhaft, so sinnlos. Man kann gar nichts anderes mehr denken. Das haben ja alle Leute sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt. Das Evangelium, wir sagten das schon am letzten Sonntag, Jesus hat sich wie niemand sonst mit dem Leiden beschäftigt. Keine Religion der Welt geht so tief mit dem Leiden. Aber reden wir zuerst einmal von dem, was Menschen auf das Leiden antworten. Da gibt es eine verbreitete Antwort, die ist fast ein Aberglaube. Das ist so eine Naturreligion, die bei allen drin sitzt. Doch das Denken, ich sehe das selbst bei Gesprächen im Krankenhaus, bei ganz unchristlichen Leuten, dass sie sagen, das ist irgendwo Vergeltung. Da holt mich was im Leben ein. Das ist ein uralter Aberglaube. Leiden hängt mit der Schuld meines Lebens zusammen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie wach werden über Ihre Schuld, aber ich bin froh, dass Jesus das einmal, das war damals bei den Blindgeborenen, für alle Zeiten klargestellt hat, dass das Leiden nichts mit meiner einzelnen Schuld zu tun hat. Also ich kann nicht sagen, ich muss da hindurch, weil ich früher bei meiner Mutter so ungehorsam war oder so, nicht? Sondern das Leiden gehört zu dieser Welt, zu diesem irdischen Leben. Das ist eine Natürlichkeit. Und das ist einmal wichtig, dass man das völlig klar sieht. Wenn wir im Glaubensbekenntnis die Zeit, die Jesus in dieser Welt gelebt hat,
bekennen, dann machen wir das ja mit dem kleinen Sätzlein, dass wir das alles zusammenfassen, diese 3 Jahre irdischer Wirksamkeit, gelitten. Gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist irdisches Leben, gelitten. Ich habe einen Freund, der hat ein großes Missionswerk aufgebaut mit Hunderten von Mitarbeitern, ein begnadeter Bibellehrer. Der ist über Nacht so krank geworden in seiner Seele, in der Depression, dass er in eine Nervenklinik musste. Und da trifft er eine Christin und die hat so das gesagt, was so viele denken. Die sagte, dass ich sie hier treffe, das hätte ich nicht gedacht und dann noch als Patient. Und er hat nur gesagt, warum nicht? Uns kann morgen jede Krankheit treffen. Sie können Gott danken, wenn wir nicht geisteskrank sind. Warum nicht? Ist nicht unser Verdienst? Oder Krebs? Oder seelische Krankheiten? Da hat mich ein afrikanischer Bischof besucht und wir tauschten uns aus über unsere Familien und über die Kinder. Und ich sage, wie geht es Ihren Kindern? Ach, das ist schwer. Meine Tochter ist krank. Ja, und was hat sie denn? Ja, AIDS. Und ihr Mann auch. Und was ist mit den Kindern? Das 13-jährige Mädchen hat sie nicht, aber das 7-jährige ist auch schon ausgebrochen. AIDS. Und plötzlich trifft es Christen. Gläubige Christen, bekennende Christen. Weil das Leiden zu dieser Welt gehört. Das Leiden gehört zur Welt, weil die Schöpfung nicht mehr in der ursprünglichen Harmonie ist. Das ist ja in dem Wort von Paulus klar drin, mit dem Sündenfall. Mit der Trennung von Gott ist alles in einen großen Widerspruch geraten. Und nun ist so viel, was eigentlich schön sein könnte, für uns belastend. Und die Todesmächte sind los, die Zerstörungsmächte können wüten. Und die schlagen hier und dort zu, wie zufällig, wie schicksalshaft kommt das. Und wenn einer dann wirklich nochmal so keck daherredet und sagt, wenn du nur richtig glaubst, dann wirst du nicht mehr krank, da möchte man ganz makaber grinsen und sagen, pass auf, bald hat's dich auch erwischt. Dann ist dein Mund nimmer bereit, so billig daher zu plappern. Aber es ist ja eine andere Art noch, wie wir über das Leiden reden, und das ist das Heidentum. Das Heidentum nimmt auch das Leiden und das verfällt dann immer wieder über dem Leiden in die totale Verzweiflung. Der griechische Tragiker Sophokles, der hat dann auch gesagt als ein Ungläubiger, was hat er gesagt? Die Welt ist so schlimm, die ist so schlecht, dass es das Beste ist, man wird gar nie geboren. Das Beste ist, ich zitiere ihn wörtlich, nicht geboren werden oder bald sterben in der Kindheit ist das beste Schicksal. Wenn wir auf der Erde heranwachsen, erwartet uns Leid und Kummer. Nein, das ist ein Quatsch. Wir Christen sehen viel mehr von der Welt. Sondern wir wissen, dass hier und da Gott das Leid auch streut und zulässt, auch in unserem Leben, auch um uns herum bei Freunden. Und jetzt auf einmal wollen wir merken, dass Jesus dieses Leiden getragen hat, damit wir durchdringen, überwinden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid mutig, seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und das, was uns bleibt, ist immer wieder, dass wir vorwärts gehen. Das Wort, das hier steht, mit der sehnsüchtigen Erwartung, das heißt eigentlich das Gleiche wie ein Läufer im Neckarstadion, der beim Zielfoto den Kopf weit vorausstreckt, damit er der Erste ist. Ich will hindurchdringen. Das Leiden selbst bleibt so belastend und schwer, wie wir es kennen. Aber ich darf vorwärts blicken. Das ist ein Durchgangsstadium und wir gehen auf die neue Welt Gottes zu. Da redet Paulus von der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Ich kann es jetzt immer nur in Geschichtchen erzählen und ich meine immer wieder, die sind eben doch dann sprechend und Sie können es vielleicht dann noch ergänzen durch irgendwelche Erfahrungen, die Sie auch schon gemacht haben oder die Begegnungen, die Sie mit anderen gehabt haben. Jörg Auen, der früher das Volksmissionarische Amt unserer Landeskirche hatte, war viel in Brasilien gereist und da schreibt an einem seinem Büchlein, wie er dort die versprengten deutschen Auswanderer besucht hat, Die sind ja mal da hinübergegangen nach Brasilien in der großen Erwartung, das große Geld zu machen im Land der Freiheit. Und da lässt sein Begleiter den VW halten und sie gehen durch die Bananenstauden einen Berg hoch. Und da ist eine kleine, zerbrechliche Hütte, ganz armselig. Und da steht ein Mann da, ausgemergelt, voller Schmerzen und gichtkrank, lehnt er an der Wand. Joachim Braun sagt, ich wusste auch nicht, was ich dem von Trost sagen sollte. Fern der Heimat und keine Hilfe da und allein. Und sagt dieser Kranke, ich halte dafür, dass dieser Zeitleiden nicht wert sei, der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Einen anderen Trost haben sie auch nicht. Und es löst sich viel in dieser Welt nicht auf. Wenn Sie einmal das durchschauen bei den Liederdichtern, ob Sie den Paul Gerhardt nehmen mit seinem herrlichen Lied, warum sollte ich mich denn grämen? Da singt er doch auch über den Gräbern. Oder Johann Heermann, der in Schlesien lebte, die Gemeinde dezimiert wurde von einer schrecklichen Pest. Er selber war so krank im Hals, dass immer wenn er predigen wollte, er war erfüllt. Es hat nur gewirkt. Irgendwas war krank in seinen Bronchien. Aber er hat das Lied gedichtet, das Osterlied. Wie tief Kreuztrübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand, wer mich will halten, wird zu Schand. Lebt Christus, was bin ich betrübt. Ich weiß, dass er mich herzlich liebt, wenn mir gleich alle Welt stürmt ab genug, dass ich Christus bei mir hab. Halleluja. Leiden sind Bewährungsfelder. Und wir haben uns, ich weiß das, ich gehöre ja auch zu dieser jungen Generation, die getroffen war vom Spott des Marxismus, dass wir immer gesagt haben, wir wollen nicht zukünftig reden. Doch, wir müssen zukünftig reden. Es ist noch eine kurze Zeit, dann sind wir alle auch hindurch durch dieser Zeit leiden in der Herrlichkeit. Aber wir dürfen nicht müde werden. Jetzt das Nächste, was ich gliedern will. Alles muss zum Besten dienen. Alles muss zum Besten dienen. Jetzt möchte ich mal ganz klar auch feststellen, es gibt manche unter uns, die leiden nicht. Und ich habe auch etwas gezögert, ob ich noch einmal so das Leiden in den Mittelpunkt stellen darf. Aber es ist ja hier auch im Wort Gottes, im Evangelium, so in der Mitte. Viele junge Leute, die wissen gar nicht, was Kranksein bedeutet. Die Besten von Lebenskraft und Stärke, die haben Erfolg. Fortwährend, denen werden die Preise nachgeschleppt in der Schule und denen fällt alles in den Schoß. Wir freuen uns mit ihnen und gratulieren ihnen von Herzen. Aber die haben dann umso mehr Kraft, auch einmal hinzuhören, ganz genau hinzuhören, wie schon im Nebenhaus, im Nachbarhaus, geseufzt und gestöhnt wird. Und Paulus sagt, er hat nie behauptet, alle Christen leiden, aber wir sollen mitleiden und hören, wie in der Welt geseufzt wird. Und das ist Christenart, ganz genau hinzuhören. Und Paulus macht das in so eindrücklicher Weise, wie er die Leiden der Schöpfung hört. Und sagt, diese ganze herrliche Schöpfung, die leidet an diesem tiefen Fall, Sündenfall. Und da denkt doch an das Sterben in der Tierwelt. Das muss man richtig lernen einmal und sagen, das ist tatsächlich so. Wer am besten beißen kann, der ist der Sieger. Und wer der Stärkste ist, der drückt alle anderen weg. Und wenn Sie durch den Wald gehen, in der Morgenfrühe und die Rehe kommen, dann rennen die vor Ihnen weg, weil Sie meinen, Sie seien ein Mörder. Dann sagen die, ich tue doch denen nichts. Die Angst der Kreatur. Und die ganze Welt ist nicht diese schöne Welt, wie wir sie oft sehen, sondern dahinter steht diese Angst, diese Todesangst, die ja auch uns so belastet und die uns so beschwert. Und das ist eine große Not. Was können wir denn da tun? Wir sollen wissen, dass alles drängt auf die Weltvollendung. Und in der Tat, da haben wir in diesen Zeiten auch in unserem Glauben ein wichtiges Stück des Evangeliums vergessen. Unser Glaube ist die einzige Zukunftslösung für die Welt. Karl Heim hat früher mal ein Buch geschrieben, das können Sie sich wieder hernehmen, Jesus, der Weltvollender. Jesus wird einmal die neue Welt herbeiführen. Die Welt ohne Tränen, ohne Leid. Und wir sind ja gar nicht so weit von ihr weg.
Auch wenn wir die Wiederkunft Jesu nicht erleben sollten, da ist es gar nicht mehr weit, weil nur durch den Todesvorhang hindurch diese neue Welt vor uns steht. Und da gebraucht Paulus wieder dieses Wort vom Harren. Alles hat darauf. Das Wort Harren ist nicht gerade ein neumodisches Wort, aber das liegt daran, dass wir die Sachen nicht mehr kennen. Das heißt, ganz zielsicher auf das Warten. Wir warten ganz ungeduldig, dass das kommt. So wie der unter Ihnen, der sich ein Häuschen gekauft hat. Und sagen, in 4 Wochen ist es soweit, dann ziehe ich um. Es dauert gar nicht mehr lang, obwohl Sie eine schöne Wohnung haben. Aber sagen, das wird ja schön. Da, in der neuen Wohnung, Ihre ganzen Gedanken sind schon darauf gerichtet. Es ist ganz schlimm, dass wir alle so rückwärtsgewandte, irdische, materialistische Leute sind. Unseren ganzen Glauben immer nur vom Heute klären wollen. Wir brauchen diese Zukunftshoffnung, diesen Zukunftsblick und müssen das auch richtig einordnen können. Ganz ähnlich, wie es dann im Psalm 73 beschrieben ist, dennoch bleibe ich stets bei dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Ganz gleich, was da in meinem Leben auch geschieht, ich lege das einfach mal zurück. Man kann ja auch immer stehen bleiben. Sie wissen das bei der Trauer, ach ja, jetzt ist mein lieber Mann immer da. Oder ach, unser Haus ist zerstört im Krieg oder in der Flucht, wir haben das verlassen oder seit dem Autounfall bin ich wirklich nicht mehr, bin ich ein Invalide, ich bin nicht mehr im Vollbesitz meiner Kräfte. Nicht, dass ich ihn bagatellisieren wollte, aber blicken Sie doch vorwärts und sagen, es ist gar nicht mehr weit. Dann darf ich diese Weltvollendung miterleben. Und die darf ich an meinem Leib sichtbar erfahren. Ich harre darauf, dass mein Leib neu wird. Das hatten Sie gar nicht gedacht, dass Paulus selber so auf des Leibes Erlösung geharrt hat. Darum ist das, was ich heute in meinem Leib sehe, noch nicht das Neue. Da ist noch viel vom Alten da. Ich freue mich einmal, wie das sein wird. Wenn nichts mehr von der irdischen Niedrigkeit, aber nicht mehr von dieser Kleinkariertheit meines irdischen Denkens, sondern wenn der neue Geist an mir wirkt. Und jetzt sagt der Paulus, wir haben ja schon die Ratenzahlung seines Heiligen Geistes empfangen. Die erste Ratenzahlung, die vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Es ist mir oft ein Trost, wenn meine Kräfte mich verlassen. Wenn ich etwa in der Narkose bin, dann betet der Geist Gottes für mich weiter. Und es gibt auch Situationen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, was wir beten sollen. Wissen Sie das? Ich bin schon oft im Krankenbett gestanden und dachte, soll ich jetzt um Genesung beten oder um gnädige Heimholung? Was ist besser? Der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ich habe das nur, dieses erste Angeld, also das lasse ich mir nicht nehmen. Ohne Heiligen Geist gibt es kein Christsein. Aber der Heilige Geist zeigt sich im Beten zuerst. In diesem ganz vertrauten Verhältnis zum Vater, im Abba-Rufen, im Hinlegen all dessen, was mich bewegt. Und wir sehnen uns nach unseres Leibes Erlösung. Und so wird es doch Ihnen gehen, wo Sie ganz tief schon in die Leiden dieser Welt hineingerissen sind. Die sind ja mit drin in unserer kreatürlichen Existenz. Mit dem Geborensein, die Kleinkinder, die Babys tragen das schon an sich. Den Leib, der zerbricht, der krank wird, der schwach wird, der veraltet, der alt wird. Und der stirbt, der die Todesschatten schon in sich trägt. Wir sehnen uns nach unseres Leibes Erlösung. Alles muss zum Besten dienen. Da möchte ich noch einen dritten Punkt formulieren. Durch das Leiden werden wir umgewandelt. Sehen Sie, alles muss zum Besten dienen. Und jetzt müssen Sie sagen, das ist nötig. Ich suche manchmal so ein paar spitze Formulierungen, nicht um Sie zu ärgern, sondern ich denke, das kann man besser behalten. Die beste Evangelisation macht Gott durchs Leiden. Obwohl viele über dem Leiden auch Gott gelästert und verflucht haben und vielleicht Atheisten geworden sind, sind viele von uns erst durch die schweren Führungen Gottes, durch das Mittragen an den Nöten dieser Welt, im Glauben so geworden, dass sie Tiefgang kriegten, aus der Blattheit mit Tiefgang. Und sie haben nachgefragt, was ist jetzt eigentlich mit dieser Welt? Und sie haben gemerkt, das kann nicht mein Lebensziel sein, dass ich nur für meinen Ruhestand lebe und fürs Häuschen spare und dass ich nur für meine Familie lebe und dass ich auch die Sprüche wiederhole. Gesundheit ist alles. Das stimmt doch nicht, dass Gesundheit alles ist. Es gibt doch viel mehr. Und wenn der Herr uns Portionen zumutet, offenbar hat Paulus besonders viel vom Leiden Christi getragen. Er hat auch diesen Hass des Evangeliums gespürt, gegen das Evangelium gespürt, wie Jesus. Da gehört ja viel zum Leiden mit dazu. Ich behaupte auch, dass das mit dazugehört, dass sie etwa unverdient böse Nachrede zu tragen haben oder mit schwierigen Menschen zusammenleben. Gehört alles mit dazu, dass sie auf einmal fragen, warum sind in meinem Leben so viele Hindernisse? Warum trifft mich das? Weil Gott an ihnen handelt und weil er sie umwandeln will. Er will sie ins Bild Christi hinein verwandeln. Wir sind ja arg diesseits bezogene Menschen. Pfennigfuchser, irdische Rechner. Und er will vielmehr, dass wir ewigkeitsbezogene Leute werden, dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. In meinem Dienst ist es das größte Vorrecht, das ich haben darf, dass ich immer wieder an den Betten der Schwerstkranken stehen darf. Und es gibt nichts Machtvolleres wieder als Evangelisation, als Glaubenszeugnis. Wie wenn Christen plötzlich sagen, genug, dass ich Christus bei mir habe. Das verstehe ich gar nicht. Mir ist doch so wichtig, das Auto, das ich fahre. Meine Kinder sind mir wichtig, meine Familie, meine Frau, heute am Hochzeitstag, nicht? Alles wichtig. Es gibt doch so viel. Und dann auf einmal merkt man, das ist alles nimmer wichtig. Es gibt so viel, was vorwärts weist in die Ewigkeit Gottes. Und da nimmt Paulus diese Kette und sagt, die, die er vorherbestimmt hat am Ende, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass wir ähnlich werden sollten, Jesus. Und wie werden wir ähnlich? Wie lösen wir uns endlich aus der Kleinbürgerexistenz dieser vergehenden Welt, nur indem uns Gott manches aus den Händen nimmt. Aber Sie können es auch so erleben, dass Sie einfach das lesen von anderen Menschen, die das erfahren haben, die es niedergeschrieben haben. Und da werden Sie aufgerichtet und merken, da gibt es größere Ziele für mein Leben, als nur, dass ich im Tagtäglichen stecken bleibe. Die er auch vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Das ist Gottes ganzes Ziel, dass ich vorwärts blicke. Leiden haben ein positives Ziel, ohne dass wir sie dadurch positiv machen. Sie bleiben schwer, ärgerlich und dunkel. Aber sie haben in unserem Leben hoffentlich eine positive Frucht, oder wir stoßen uns daran tot. Wir stoßen uns im richtigen Sinn daran tot. Man kann sich so daran grämen, dass man stirbt. Oder wir sagen, ich überwinde, das ist das Bibelwort, ich überwinde. Und Sie haben ein positives Ziel, was denn? Ich vergesse, was da hinten liegt und strecke mich zu dem, das da vorne ist, das Kleinod der himmlischen Berufung. Das soll unser Lebensziel sein. Und dann will ich zu denen sagen, die sagen, aber das, was ich durchmache, das ist besonders schwer und Sie wissen, dass es mich selber immer hart trifft, wenn ich mit ihnen das durchstehen muss. Ich kann es auch nicht verstehen, als dass ich es ihnen nur sage, das sollen Magnete sein. Magnete, die uns schon von der Ewigkeit her ziehen, zu unserem großen Ziel der himmlischen Berufung. Ich habe es Ihnen früher gerne an dem Tübinger Theologen aus dem letzten Jahrhundert, Johann Tobias Beck, erzählt, der einem Mann geschrieben hat, der selber einen schweren Todesfall hatte. Und dann erzählt er uns, mir wurden zwei Kinder genommen und die Frau. Und ich habe solche Erfahrungen mit dem Wort Gottes in dieser schweren Zeit gemacht, dass wenn ich heute noch mal wählen könnte und ich könnte meine verlorenen Angehörigen wieder kriegen, aber ich müsste dafür meine Glaubenserfahrung dieser dunklen Zeit hergeben, ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. So groß und so übermächtig war der Herr in dieser totalen Finsternis meines Lebens. Das kann ich nicht sagen, ich kann es Ihnen nur zitieren. Und das war ein rationaler Denker, aber ein Mann des Glaubens, Johann Tobias Beck, ein Bibeltheologe. Und so dürfen Sie jetzt auch wieder wissen, Glaube ist nicht ein glitzerndes Feuerwerk, nicht irgend sowas, ein Gefühlsrausch, wo man sich eben an Jesus begeistert, sondern das ist ein Bewältigen. Denken Sie wieder an diesen Riesenstein von Baalbek im Libanon, dass man den aushebelt und unter die großen, tragenden Hände Jesu nimmt. Und dann weiß man, Jesus hat mich hierher gestellt und Jesus ist mein Herr. Und er will mich herrlich machen. Ich darf mich seiner Kur überlassen und da darf ich Stück um Stück meines Lebens wegnehmen lassen. Ich blicke nur auf seine großen Pläne und bin voll Freude und voll großer Zuversicht. Amen. Nun singen wir noch ein Lied vom Leiden. Bischof Dietz Felbinger, der bayerische Landesbischof, hat in der Zeit eines schweren Herzinfarktes dieses Lied als besonders wichtig für die Schwerkranken bezeichnet. Auf der Intensivstation, das ist eigentlich das einzige Lied, das unmittelbar vom Leiden redet. Es hat Karl Friedrich Hartmann gedichtet, es war ein Schwabe. Immer an den denke ich, wenn ich unten am Charlottenplatz am Waisenhaus vorbeigehe. Da war er für kurze Zeit Religionslehrer zur Zeit von Karl Eugen. Und er hat später sein Pfarramt, sein Dekanat aufgegeben aus Protest gegen die Hofpolitik in Württemberg, als damals biblische Leitsätze in der Kirchenordnung aufgegeben wurde. Er hat selber sehr viel gelitten. Aber er sagt dies für alle Leidenden, und wir singen von diesem Lied 305 die Verse 1 und 2 und 7 und 8. Du, unser Herr Jesus Christus, du trägst die Dornenkrone und die Wundmale. Und wenn wir zu dir kommen, dann kannst du mitfühlen, auch mit unserer Schwachheit, auch mit unseren Anfechtungen. Und wir danken dir, dass du immer wieder mit deiner erbarmenden Güte uns trägst. Aber wir wollen dich bitten, dass du uns durch dein Wort hinüberhilfst zum Überwinden, dass wir auch jetzt das, was uns so belastet, unter die Füße kriegen, dass wir wegblicken können von dem, was zeitlich ist, was sichtbar ist, was vergeht, und uns voller Sehnsucht schon freuen auf deine große Ewigkeit. Wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt mit uns gehst, wenn wir an den Krankenbetten, in den Altenheimen, bei den Pflegebedürftigen darüber reden. Wir danken dir, dass du uns auch so beschenkt hast mit so vielen Lebensbeispielen von Menschen, die du reich beschenkt hast, auch auf schweren Wegen. Wir wollen dir heute danken, dass wir so im Frieden leben, dass wir so viel Hilfe haben, dass wir auch so viel Wunder von dir erleben, dass du uns überschüttest mit Gutem. Aber umso mehr bewegt uns jetzt auch das Leiden von manchen in unserer Gemeinde, an die wir jetzt denken, für die wir beten, dass du jetzt bei ihnen einkehrst und sie aufrichtest, dass du durch deinen Heiligen Geist ihnen Mut und Glaubenskraft schenkst und Zuversicht gibst. Und wir sind so froh, dass du uns auch bewahren kannst und bewahren willst, dass wir nicht abfallen, dass wir nicht schwach werden im Glauben, sondern dass unser Glaube auch der Sieg ist, der die Welt überwindet. Und wir denken jetzt auch an deine Gemeinde, wo sie irgendwo in der Welt in der Bedrängnis, in der Verfolgung, in der Armut, in der Not steht, wo deine Diener heute leiden. Mach sie zu fröhlichen Überwindern und zu fröhlichen Siegern. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singen noch von diesem Lied 305 die Verse 9 und 10. Schnell war ich nicht. Ich bin normalerweise relativ schnell, aber im Aufschlagen habe ich es nicht so schnell geschafft. Jetzt singen wir den 10. und den 11. auch noch, dass alle noch die 2, das ist so schön. Wieder bitten, die neu hier sind oder heute als Gäste da sind, sie müssen diesen weißen Zettel mit unseren ganzen Mitteilungen mitnehmen. Da steht alles drauf. Am nächsten Sonntag haben wir eine Matinee, das ist so eine Veranstaltung, dann gleich im Anschluss an Gottesdienst über Islam. Und ein Fachmannredner, der lange in einem Muslimland gearbeitet hat, an einer Universität, Wolfgang Schröder und so weiter, möchte ich Sie heute schon einladen. Wir schließen dann mit dem Mittagessen ab. Aber da steht dann alles in diesem Zettel, auch den Abendgottesdienst heute Abend um 6 Uhr vom Danken. Da geht es nicht ums Leiden, da geht es ums Danken um 18 Uhr. Unser Opfer heute ist für unsere Familie Johnson, die als Missionare in Japan arbeiten und die das Japanern, dieser erfolgreichen Industrienation, nahebringen wollen, denen, die im Buddhismus das nicht kennen, warum das Leiden ist und nicht das Nirvana als Ziel haben, sondern die Herrlichkeit bei Gott, dass sie das ihnen bringen. Vielen Dank für Ihre Mittragen, die kommen ja aus unserer Gemeinde. Und um 11.45 Uhr im Taufgottesdienst wird getauft Eva Damaris Daniels aus der Sonnenbergstraße 55. Wir haben im zweiten Gottesdienst das Abendmahl. wenn jemand aus diesem Gottesdienst gerne am Abendmahl teilnehmen will, das ist auch möglich. Wir können das einmal versuchen, dass die unter der Empore sitzen und dann bei dem Lied vor der Predigt im zweiten Gottesdienst hinausgehen. Dann können sie gerne noch am Abendmahl auf diese Weise teilnehmen. Das ist immer dadurch, dass wir die beiden Gottesdienste haben, nicht anders möglich. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.